Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Ungemütlich dort draußen, der Ort, der allgemein als öffentlicher Raum bekannt ist. Dort trifft man auf Verletzte und Getroffene, Täterinnen und Täter. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann stirbt auch manchmal etwas. Freundschaften vielleicht und Allianzen. Wir, das sind
Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz
und Ebru Taşdemir, Chefin vom Dienst der Taz.
Heute sprechen wir in unserer ersten Podcast-Folge zum Thema Kampf oder auch Kampfbegriffe. Unsere Gäste sind der freie Journalist Stephen N. Pelligan und Taz-Kolumnistin Hengame Yagubi Farah. Wir beginnen unseren Podcast pünktlich zur neuen Zeit des Zuhause-Seins. Am Montag treten die Corona-Maßnahmen in Kraft und heute schauen wir aber zurück in den Sommer.
Dir gefällt, was du hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de/podcast-zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft. taz.de/podcast-zahlig.
Vor etwa knapp 6 Monaten, also im Juni 2020, wühlten wir uns hier bei der Taz buchstäblich durch eine Mülldeponie. Wir suchten nach satirischen Polizisten oder politischen Satirikerinnen oder saturierten Politikern, vielleicht so etwas wie der Heimatminister vielleicht, und fanden dabei eine Menge mysteriöser Begriffe. Für manche hier ist es bestimmt gar nicht mehr nötig, diese Begriffe zu erklären, aber damit wir einfach alle mal auf dem gleichen Stand sind und über dasselbe sprechen, zumindest ansatzweise, müssen wir vielleicht ein paar Begriffe erklären, Katrin. Hm. Und auf meiner Liste ganz oben, auf dieser Definitionsliste, ist zum Beispiel das schöne Wörtchen Identitätspolitik. Und worum geht's dabei?
Der Begriff Identitätspolitik wurde in seiner aktuellen Form zuerst in den USA verwendet. Im Statement des Combahee River Collective von 1977, einem Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen. Sie schrieben, "We believe that the most profound and potentially most radical politics come directly out of our own identity." Das Prinzip, die eigene Lebenssituation zu politisieren, ist allerdings älter als das Combahee River Collective. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass ArbeiterInnenkämpfe identitätspolitische Kämpfe sind. In Deutschland heutzutage finden sich kaum bis keine selbsternannten IdentitätspolitikerInnen. Da verhält es sich mit der Zuschreibung quasi wie mit Hipstern. Alle schimpfen über sie, aber keiner möchte ein Hipster sein oder ein Identitätspolitiker.
Und dann wird ja auch viel über Cancel Culture gesprochen. Wir kommen vielleicht später nochmal zur Übersetzung dieses Wörtchens Cancel Culture, was man total oft liest. Es ist ein Wort, was oft so im konservativen Kreisen ausgesprochen wird. Cancel Culture ist immer dann zur Stelle, wenn von kulturkonservativen Menschen, würde ich jetzt mal sagen, behauptet wird, dass ein bestimmter Mensch weggedrückt wird von der Bühne der Öffentlichkeit. Also zuletzt fällt mir jetzt das Beispiel ein mit Monika Maron, der Schriftstellerin, ehemalige Bürgerrechtlerin, wo der Buchverlag S. Fischer ihr quasi die Bühne entzogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie kann nicht mehr dort publizieren, sie kann dort nicht mehr veröffentlichen nach 40 Jahren. Und zwar, weil sie auch in einem rechten Buchverlag publiziert hat, mit dem der S. Fischer Verlag nicht in Verbindung gebracht werden möchte, auch nicht mittelbar. Und deshalb wird sie sozusagen als letztes Opfer dieser Cancel Culture quasi nochmal genannt. Willst du noch mal kurz erklären, was Cancel Culture ist?
Ich kann es erklären. Ich kann es auf jeden Fall nicht ins Deutsche übersetzen. Da würde man vielleicht sagen Abkanzelkultur. Also als Cancel Culture gilt gemeinhin die Ächtung oder auch der Boykott von Personen. Ziel ist es, dass die jeweilige Person ihr Handeln ändert oder, wenn sie das nicht tut, weniger Reichweite bekommt. Gerade über den letzten Teil wird auch viel gestritten. Ist Cancel Culture schon am Werk, wenn hart kritisiert wird oder erst, wenn aus einem bestimmten Verhalten Jobverlust wird? Oder werden manche qua Geburt gecancelt, weil sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zugehören? Ja, die Frage ist auch, gibt es Cancel Culture? Manche sagen ja, gibt's gar nicht. Was denkst du?
Manche sagen so, ne? Also wir sprechen ja auch darüber gleich mit unserem ersten Gast, mit unserem Interviewpartner Stephen N. Pelligan drüber. Er behauptet zum Beispiel, dass es keine Cancel Culture gibt. Dann gibt es natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, die gibt es sehr wohl, diese Cancel Culture, aber in einer umgekehrten Richtung. Also dass zum Beispiel freie oder unabhängige WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen zum Beispiel, dass denen Aufträge entzogen werden, dass sie eben die Öffentlichkeit, die sie sehr schwer finden, im Gegensatz zu vielen Menschen, die schon etabliert sind, dass denen eben diese Öffentlichkeit entzogen wird, wie zum Beispiel der Fall bei der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, der österreichischen. Also es scheint sie zu geben, allerdings nicht so, wie sich das so kulturkonservative Kreise vorstellen. Und letztendlich hat man ja auch an diesem sehr berühmten Beispiel Lisa Eckert gesehen, dass es keine Form der Cancel Culture gab. Also ihr wurde keine Öffentlichkeit entzogen, im Gegenteil, ihr wurde noch viel mehr Öffentlichkeit zuteil. Und deshalb, ich würde eher tippen, es gibt keine Cancel Culture. Da würde ich schon mit unserem ersten Interview-Gast konform gehen in der Meinung. Aber ich will da gar nicht so sehr drauf davor greifen. Wollen wir noch mal zum letzten Wort kommen, was wir besprechen wollten? Und zwar habe ich auf der Liste noch das Wörtchen Vogue, also W-O-K-E. Und Vogue ist ja ein interessantes Wörtchen, was man jetzt benutzt. Und vielleicht kannst du uns genauer erklären, was es bedeuten kann.
Vogue kommt vom englischen Wort wake. Es ist die Vergangenheitsform von wake. Manche kennen bestimmt von Beyoncé die Songzeile I woke up like this aus dem Lied Flawless. Wake heißt aufwachen oder auch erwachen. Wer woke ist, ist also erwacht. Die erwachte Person sieht sich und ihre Umwelt prüfend. Die Person erkennt die eigenen Privilegien an und sieht die Ungleichbehandlung anderer.
Wachsein ist total gut. Wir hatten das in diesem Jahr, also neben Corona war ja eines der Themen Black Lives Matter und jetzt sind ja die Wahlen in den USA. Der Kulturkampf tobt wahrscheinlich ohnegleichen gerade, so ist das zumindest der Anschein, wenn man hier zum Beispiel in den sozialen Medien guckt und auf Twitter. Und dieses Wachsein wollen wir uns zumindest ein bisschen hier reinholen, indem wir Wachmacher testen in jeder Folge. Und wir brauchen einen Wachmacher oder einen Vogue-Macher und haben uns wirklich einem der härtesten Wachmacher heute widmen wollen. Und zwar ist das...
Ich bin so aufgeregt. Ich habe es noch nie getrunken. Es ist eigentlich der Klassiker unter den Energy Drinks. Wir haben ihn auch in einer Mischung zubereitet, die auch klassisch ist. Die Uhrzeit ist nicht ganz so klassisch. Also es ist gerade morgens 10.30 Uhr. Aber also das gönnen wir uns jetzt hier zum Podcast-Start und testen, was mit uns passiert.
Ja, das ist unfassbar, dass ich das mache. Bitte erzählt nicht meinen Eltern. Prost.
Oh, das riecht.
Das riecht sehr unangenehm.
Ja, also ich würde sagen, dem Wodka schmeckt man gar nicht. direkt rülpsen.
Bei Wodka Red Bull ist es ja auch nicht der Sinn der Sache, dass man den Wodka
reibt. Jetzt hast du die Marke genannt.
Oh, jetzt habe ich die Marke genannt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Energy Drinks, außer der Marke, die ich genannt habe. Ja. Ganz viele, mir fallen keine ein. Ja, aber das ist so das klassische Ding, was man wahrscheinlich eher in Clubs trinken kann, wo man eh nicht mehr trinken kann. Deshalb, ich würde es nicht weiterempfehlen. Du?
Ich weiß nicht, ich kann ja jetzt sozusagen, wir trinken ja aktuell, ich kann noch nicht die Nebeneffekte voraussehen. Also sozusagen, wenn ich jetzt danach sehr wach bin, könnte ich mir schon vorstellen, das zu empfehlen, weil Kaffee tut ja manchmal seine Wirkung nicht ganz entfalten. Tut.
Also es schmeckt echt wie billiges Parfum, so stelle ich mir das vor, oder? Billiges Parfum und.
Aber Ebro, ich finde das auch ein bisschen gut, dass wir das jetzt machen. Wir legen das jetzt hier offen. Das ist die 12. Aufnahme dieses Podcasts. Egal wie das jetzt hier ausgeht, wir nehmen das jetzt und starten. Und ich finde sozusagen, dieses Getränk ist auch angemessen jetzt.
Angemessen?
Ja.
Okay. Würdest du es eigentlich deinem publizistischen Todfeind servieren? Wodka plus Energy Drink? Du trinkst es ja wirklich.
Ich finde schon.
Du denkst nach und trinkst dabei. Ich kann es nicht. Okay.
Ich trinke deins dann auch noch aus.
Bitte nicht. Corona, nein.
Nein, ich glaube. Naja, obwohl vielleicht so Todfeind, vielleicht stirbt man. Ich glaube, wenn man es öfter trinkt, stirbt man dann über Zuckerung. es ist vielleicht ein interessantes Langzeitgift. Aber, also klar, ich würde es sozusagen Todfeinden empfehlen, einfach weil ich es ja eigentlich nicht trinke. Und dann werden die Todfeinde nicht aufgewertet, sondern eher abgewertet.
Ja, ich finde, das ist was für den Kindergeburtstag.
Für den Kindergeburtstag?
Ich weiß auch nicht. Also, die Kinder trinken natürlich Brause, aber wenn du in diesem Chaos stehst und denkst so, ich will, in 3 Stunden ist dieser Kindergeburtstag erst vorbei und dann kann man sich so ganz galant, das sieht ja aus wie Apfelschorle, ne? Kann man sich so ganz galant so ein Red Bull, ich habe es schon wieder gesagt, also kann man sich so ganz galant so ein Energy Drink mit Wodka und dann wird es vielleicht schöner, aber ich will jetzt gar nicht hier zum Alkoholismus verführen. Peinlich. Okay, aber so Vogue-Faktor der Packung würde ich jetzt sagen, also von der Wodkaflasche und auch vom Energy Drink ist so eher auf einer Skala von 1 bis 0 eher so 1, oder? Also
ist eher so ein alte weiße Männergetränk.
Ja, oder junge weiße Männer von mir aus.
In der Werbung sind es doch auch eher so alte
eher Männer.
Personen.
Ja. Ja, also so. Also Vogue-Faktor minus 1, würde ich jetzt tippen, eher so.
Aber ich meine, wir sind jetzt wach. Woke sind wir sowieso. Ich würde sagen, es kann losgehen, Ebro.
Es kann losgehen. Wir starten.
Auf der Suche nach der Linken in der Identität kommt man an unserem nächsten Gast nicht vorbei. Wir vernehmen den Zeugen Stephen Npelligan.
Stephen Npelligan ist Unternehmensberater, er ist freier Journalist und Twitter-Nerd. Und wir haben ihn damals gefragt, warum in seiner Twitter-Bio, also in dieser kleinen kurzen Beschreibung, die man quasi auf seinem Account hat, wenn man bei Twitter ist, da steht wütender Journalist. Mittlerweile hat er das geändert und da steht jetzt politischer Beobachter, also etwas neutraler. Das Gespräch ist aber top aktuell.
Ja, ich bin einfach sehr oft wütend. Nicht immer, jetzt nicht. Jetzt freue ich mich ja, mich mit euch zu unterhalten, aber ich bin doch sehr häufig, verstehe ich, meinen journalistischen Anspruch darin, das, was nicht gut läuft, aufzudecken und transparent zu machen. Und nicht immer geht es darum, dass Leute irgendwas verstehen müssen. Es geht gar nicht so sehr um Erkenntnisgewinne, manchmal geht es auch um Deutungshoheit. Und dann hilft ein gewisses Maß an Wut auch, die richtigen Worte zu finden oder auch mal irgendwie genügend fest auf den Tisch zu hauen, dass dann auch jeder versteht zumindest, was man sagt.
Weißt du denn, wann es Zeit ist zu gehen bei Twitter? Also wo du aus einer Diskussion aussteigst, merkst du das sehr am Anfang schon? Also sobald du diesen ein Thread oder ein Tweet schreibst und veröffentlichst und dann merkst du schon so, oder kommen die ersten Reaktionen? Also woran liegt das, dass du in eine Diskussion einsteigst und wo du sie abbrichst?
Es ist ein bisschen tagesformabhängig und ist natürlich themenspezifisch. Also mit dem Thema Klima zum Beispiel kenne ich mich wenig aus. Wahrscheinlich immer noch deutlich mehr als der Durchschnittsbürger. Aber es ist nichts, wo ich qualifiziert irgendwas sagen kann. Ich kann eine Meinung posten oder schreiben, aber ich kann sie nicht vernünftig belegen. Ich habe auch keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund, so, ne? Und da bin ich relativ schnell weg in dem Augenblick, wo es in die Tiefe geht. Und wenn irgendwie möglich, versuche ich mich da gar nicht mit auseinanderzusetzen. Weil da gibt's Leute, die sich super gut auskennen, die führen die Diskurse. Und das Kluge, was sie sagen, das verteile ich dann weiter. Wenn es aber eben so um so Sachen geht wie bei Polizei oder wie bei Rechtsextremismus oder Rassismus, dann ist das etwas, wo ich mich auch schon mal äußere und vor allen Dingen versuche dann vielleicht ein bisschen später dazu zu kommen und einen langen Thread zu machen, um es einzuordnen. Und dann auch nochmal ein, zwei Kommentare hinterlasse, aber es ist nicht so, dass ich da super lang in der Diskussion dranbleibe. Ne? Und also wenn wir jetzt nochmal eure Kolumne nehmen, also da gibt es dann immer relativ schnell halt auch ein paar Leute, die ja auch sehr schnell sehr komisch werden, ne, wo dann hieß irgendwie, die Person bekommt jetzt Drohungen und wenn sie umgebracht wird, bist du halt schuld. So.
Wurde dir geschrieben, weil du die Kolumne auch kritisiert hast, oder?
Wie? Ja, das war der Hauptstrang. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, weil ich würde es absichtlich falsch verstehen. Ich würde mich der Polizei anbiedern. Ich würde mich, weiß ich nicht, dem Spiegel anbiedern, damit ich da eine Kolumne bekomme. Und wenn demnächst irgendwas Schlimmes passiert, bin ich halt auf jeden Fall schuld. So. Ja, und da kannst du dir jetzt natürlich überlegen, reagierst du darauf oder lässt du das jetzt einfach mal stehen? Und da habe ich mir dann zum Beispiel gesagt, ich wüsste jetzt nichts, was ich Kluges darauf erzählen könnte. Also lasse ich das jetzt einfach mal wirken, auf wen auch immer. Und Punkt. Mach die Tür zu, essen Müsli, mach Netflix an, keine Ahnung.
Ist es diese Cancel Culture, von der alle sprechen neuerdings?
Oh, wichtiges Thema.
Also hast du dich gecancelt gefühlt an irgendeiner Stelle in dieser Debatte oder sonst in einer anderen Debatte?
Ich sage jetzt mal was wahrscheinlich für den Rest meines Lebens an mir kleben wird. Ich weiß nicht, ob es in anderen Völkern, in anderen Ländern, in anderen Kulturen auch so ist. Ich habe echt das Gefühl, dass in Deutschland ganz viele Menschen weinerliche Jammerlappen sind. Und das ist vielleicht der Kern hinter dieser ganzen Diskussion um Cancel Culture. Denn ich habe doch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, mich zu äußern. Ich kann immer alles äußern. Ich brauche nur niemanden Verlag. Ich habe keine Redaktion. Ich habe keinen Chef, der mir sagt, was ich schreiben und nicht schreiben soll. Ich kann immer alles schreiben, solange ich mich innerhalb gesetzlicher Grenzen bewege. Und ich wüsste nicht, was Cancel Culture sein soll. Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich habe bis heute noch niemanden getroffen, der mir erklärt, was Cancel Culture ist. Und wenn man mal so ein, zwei Beispiele nehmen, wie zum Beispiel die wunderbare Lisa Eckert, dann ist das für mich, dieser Fall ist für mich der absolute Beweis dafür, dass es keine Cancel Culture gibt. Nicht nur, dass es keine Cancel Culture gibt, sondern dass exakt das Gegenteil davon existiert. Wenn du einen Scheiß schreibst, der grenzüberschreitend ist, der zuweilen antisemitisch ist, dann bekommst du erst recht Plattform. Was ist denn daran Cancel Culture? Nenn mir ein Medium, in dem sie jetzt kein Porträt und kein Interview bekommen hat. Attila Hildmann bekommt einen Waldspaziergang. Björn Höcke. Wir sehen Sommerinterviews mit Andreas Kalbitz, der ist ein Nazi. Wo ist denn da die Cancel Culture? Das meistverkaufte Sachbuch der letzten Jahrzehnte ist Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin, wo er reinschreibt, dass Türken aus genetischen Gründen dümmer sind als Deutsche. Was ist daran Cancel Culture? Ich brech ab.
Nein, bleib noch kurz dran.
Ja, bitte.
Ist das nicht auch ein bisschen billig, so jetzt so für die Twitter-Leute, ja? Das ist so, ich denke mir manchmal, so ganz leicht Fame kann man kriegen, wenn man jetzt irgendein Wirtschaftsunternehmen nimmt, da die Vorstandsetage zeigt und dann so sucht mal, findet den Fehler oder so, ne, so nach dem Motto alles Männer. Und das ist in der Sache ja nicht falsch und es ist auch nicht falsch, das irgendwie so anzuzeigen, aber es ist irgendwie auch doch auf eine Art sehr routiniert, dass dann irgendwas wird gefunden und durch Twitter möglichst geistvoll hart kommentiert. Läuft sich das nicht auch ein bisschen aus?
Ja, scheinbar ja nicht.
Jetzt mal für dich so ganz persönlich.
Na, ich sag immer, was so Kampagnen angeht, ne, und Empörungskampagnen, weiß ich nicht. Erinnerst du dich noch an Florida, Rolf?
Nee.
Anfang der 2000er gab es irgendwie einen Bericht über irgendeinen Rolf, der sich seine Sozialhilfe nach Florida, nach Miami hat überweisen lassen. Alter, ey, da ging die Post ab. Florida Rolf hier, Deutschlands frechster Arbeitsloser da. Wer ist Deutschlands frechster Arbeitsloser? Es gibt irgendwie eine Mallorca-Jenny und dann gab es irgendeinen, weiß ich nicht, Ballermann-Dieter. Ja, allesamt arbeitslos, schlimm. Kampagnenjournalismus, Empörungskultur, bum. Beim Florida Rolf führte das sogar noch dazu, dass Gerhard Schröder innerhalb, glaube ich, von 2-3 Wochen hat das Sozialgesetz verändern lassen, damit das nicht mehr geht. Also, solche Dinge gab es immer schon. Das ist jetzt nicht Fehler oder ist jetzt nicht neu bei Twitter. Der Unterschied ist, dass es jetzt nicht nur die Bild-Zeitung kann, sondern auch die anderen können.
Bei einem Podcast wie diesem darf eine Person natürlich nicht fehlen. Vor allem nicht in der ersten Folge. Und zwar, wenn ich jetzt sage, Katrin, wenn ich dir 2 Optionen aufmachen würde und sagen würde, wenn ich der letzte große Coup in einem Edelkaufhaus sage, was fällt dir da ein? A, ist es ein Raubüberfall? Oder B, eine Person zwischen StaatsfeindInnen und Werbemodel? Was oder wer fällt dir dazu ein? Oder ich löse lieber auf. Also es war kein Raubüberfall.
Auf geht's zur 2. ZeugInnen-Vernehmung. Hengameh Yagovi-Farah ist Taz-KolumnistIn, RedakteurIn beim feministischen Missy Magazine und Mitherausgeberin des Buches Eure Heimat ist unser Albtraum.
Und wie wir ja alle wissen, kauft unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gern in einem großen Kaufhaus ein, im Kaufhaus des Westens in Berlin am Kurfürstendamm. Und wer da Werbung macht, das ist Hengameh Yagovi-Farah. Und zwar ist das ein riesiges Plakat, wenn man da vorbeifährt. Also ich fahre da oft mit dem Bus vorbei und freue mich immer, wenn ich Hengamehs großes Plakat sehe, was wirklich toll ist, in schwarz-weiß gehalten. Habt ihr euch darüber unterhalten, über dieses Plakat? Ich finde das der Hammer. Also so eine Werbung. Das ist so toll.
Du, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Komisch eigentlich. Wir haben gesprochen natürlich über Identitätspolitik und Efro hat gerade wieder einen Schluck Wokeness genommen.
Ich wollte mein Wasser trinken.
Also wir haben über Identität. Wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass dieses Ritual, dass wir so Energy Drinks oder überhaupt so Wachmacher trinken, dass das unser Spiel ist, das wird man ja wohl noch trinken dürfen.
Stimmt, also das Spiel heißt, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen. Und ihr, die ihr jetzt quasi zuhört beim Podcast, ihr könnt natürlich eure eigenen Trinkspielchen machen, es muss auch nichts Alkoholisches sein. Mhm. Oder schlagt uns doch einfach mal Getränke vor, die man unbedingt testen muss. Das ist jetzt wirklich der Klassiker. Mhm. Interessant, dass wir beide, du bist ja eine Generation quasi später auf die Welt gekommen, also oder du bist etwa 10 Jahre jünger, glaube ich, Katrin.
Ich bin 35.
Und das ist eigentlich eher so euer Getränk gewesen, dachte ich. Also wenn man weggeht, dann trinkt man Wodka Red Bull. Und bei uns war es damals, weiß ich nicht, Hefeweizen oder so. Also zumindest in linken Kreisen.
Und dann seid ihr alle eingeschlafen.
Und genau, falls ihr noch Vorschläge habt für unser super tolles Trinkspiel, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen, dann immer her damit. Die Mailadresse gibt es am Ende dieses Podcasts.
Und über, also wer sozusagen wieder zurück zu Hengameh, die
noch mal ein bisschen jünger ist als wir beide, also quasi dann sozusagen vielleicht noch mal eine Generation zurück. Mit Hengame habe ich gesprochen, auch über Identitätspolitik natürlich und über Twitter, auch über unterschiedliche Formen von Shitstorm, die sie, die Hengame schon erlebt hat. Einmal von rechts, aber auch vor ein paar Jahren von links. Und vor allem wollte ich von ihr wissen, was für Hengame vom Sommer 2020 übrig bleibt.
Wie ist das denn? Also die Kolumne ist ja so ungefähr vor 4 Monaten erschienen. Große Aufregung. Mittlerweile hat der Presserat entschieden, dass sie nicht gegen den Pressekodex verstößt. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass kein Straftatbestand vorliegt. Und Horst Seehofer ist immer noch Bundesinnenminister. Was bleibt für dich übrig nach diesem Sommer 2020?
Was bleibt für mich übrig? Na, ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt manche Sachen insofern für mich verändert haben, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also so, wie sich gewisse Leute geäußert haben, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Das brennt sich erstmal so ins Gedächtnis ein, glaube ich. Man weiß so ein bisschen, okay, wie könnte es aussehen, wenn es so hart auf hart kommt? Also das bleibt auf jeden Fall so für mich, so ein bisschen so ein Reality-Check. Und was auch bleibt, ist, dass ja zum Beispiel so andere Konflikte, die mit Polizei zu tun haben, und Konflikt ist eigentlich ein Euphemismus, wenn ich eigentlich NSU 2.0 meine, das bleibt auch. Mhm. Und was auch bleibt, ist, glaube ich, dass jetzt so für immer ich diese Kolumnistin, die Polizeihass-Kolumnistin sein werde für viele Leute, aber ja, ist dann halt so, also ist jetzt nicht so dramatisch, glaube ich.
Du hattest ja schon mal, ich weiß nicht, ob man damals, da hat man auch schon von Shitstorm gesprochen, damals ist ja auch noch gar nicht so lange her.
Welches damals meinst du? Es gab ja sehr viele.
Naja, auf deinen Fusion-Text in der Missy gab es ja auch krasse Reaktionen, sozusagen eher von links, ne? Wenn man jetzt sagt, die Polizeikolumne, das ist so sehr sichtbar von rechts auch organisiert gewesen, auch von verschiedenen AfD-Kanälen befeuert worden und so weiter. Mhm. Wie hat sich das unterschieden zu so einem Angriff von links? Oder eigentlich interessiert mich jetzt gerade mehr, weil es ja sehr präsent ist, wie das von rechts funktioniert hat. Wie war das damals anders von links, von linker Seite?
Also damals wurden halt eher über mich Memes gemacht oder so eher so eine, ich sag mal, Mobbing-Dynamik oder so, was zwar auch nicht geil war, aber nicht so sehr eine staatliche Gewalt gegen mich durchgesetzt hat, sag ich mal. Der Text wurde, glaube ich, gar nicht beim Presserat gemeldet, also da haben wir bei Missy nichts bekommen. Und auch keine Anzeigen wurden erstattet. Also das ist auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied, würde ich sagen. Er hat innerhalb der Linken halt eine Debatte auch ausgelöst, die in verschiedenen Zeitungen geführt wurde, in der Taz ja dann auch. Da gab es ja auch diese Rassismusreihe deswegen. Und was damals so eine Ähnlichkeit war, war auf jeden Fall, dass sich so verschiedene Gruppen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben, miteinander dann so eine Allianz gebildet haben. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass manche Leute, die zum Beispiel bei dem Fusion-Text richtig gemeine Sachen gemacht haben oder gesagt haben, sich dann aber nach der Polizei oder eigentlich, man nennt sie immer Polizeikolumne, ich würde eigentlich sagen Jobcenter-Kolumne. Also nach dieser Jobcenter-Kolumne haben sich diese Leute eher so hinter mich gestellt. Und das hat mir irgendwie so voll den Glauben an so eine linke oder so pan-linke, weil so verschiedene linke Strömungen, die dann so zusammengekommen sind, Solidarität gegeben.
Mhm.
Genau, stimmt. Jetzt, wo du sagst, es war ja der Fusion-Text, also da ging es darum, dass du auf der Fusion warst und da jetzt, sage ich mal, nicht so begeistert warst und auch sozusagen über Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung geschrieben hast. Also ne, Weiße, die Dreadlocks tragen oder Federn im Haar oder...
Oder halt auch so diese Kolonialhüte. Das wäre dann nicht mal kulturelle Aneignung gewesen, aber trotzdem rassistisch.
Und genau, und da entspann sich dann auch schon eine Debatte über die Identitätspolitik, die sogenannte. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
Ja, also klar kann ich mit dem Begriff was anfangen, wobei er mittlerweile sehr schwammig benutzt wird. Ne? Also alles ist irgendwie plötzlich Identitätspolitik, was irgendwie abweicht von einer weiß-cis-männlich-hetero-Perspektive. Identitätspolitik kommt ja eigentlich aus den 70er Jahren von einem schwarzen, lesbischen, marxistischen Kollektiv. Deswegen finde ich es dann immer sehr interessant, dass so dieses entweder man ist kapitalismuskritisch oder man ist identitätspolitisch so gegeneinander aufgewogen wird. Der Begriff sagt mir was, aber es ist immer so die Frage, was meinen wir damit? Weil unterschiedliche Leute meinen unterschiedliche Dinge. Und mit manchen Verwendungen oder Praxen sozusagen von Identitätspolitik bin ich auch nicht d'accord. Wobei, obwohl viele Leute mich ja in Deutschland für die Person halten, die am identitätspolitischsten ist. Was ich ganz witzig finde, weil es ist tatsächlich eher eine Projektion als eine Realität. Aber genau, also es gibt verschiedene Verständnisse von Identitätspolitik.
Macht es einen Unterschied, wer schreibt, oder gibt es sozusagen universelle Regeln, Grenzen des Sprechbaren, Sagbaren?
Es ist schon sehr abhängig vom Thema, würde ich sagen. Also, wenn wir jetzt bei Polizeikritik bleiben, dann ist das ein sehr universelles linkes Thema. Eigentlich hätte ich kein Thema wählen können, was viel mehr aus dem Herzen von so weißen linken Mackern oder sowas sprechen würde. Also eigentlich ist Polizeikritik ziemlich weit von Identitätspolitik entfernt, weil darauf können sich anständige Linke, wenn man so will, eigentlich einigen. Also wenn wir uns jetzt die Polizeigewalt während G20-Proteste anschauen, dann sprechen wir da ja nicht von Racial Profiling, sondern es ist ganz klar eine Polizeigewalt, die alle Linke getroffen hat. Und ich war selber nicht vor Ort und weiß nicht, wie es demografisch besetzt war, aber ich habe da jetzt keine Identitätspolitik-Debatten drumherum mitbekommen. Und genau deswegen fand ich es auch überraschend, dass ausgerechnet nach der Kolumne, wo es ja Kolumnen von mir gibt oder Texte, die viel identitätspolitischer sind, dass ausgerechnet nach der Jobcenter-Kolumne eine Identitätspolitik-Debatte ausgebrochen ist. Und was ich eben auch meine mit den Projektionen, weil ich so denke, das ist ein bisschen so ein Stretch, bei dem Thema zu Identitätspolitik zu kommen. In dem Text war ja gar nicht irgendwie unterschieden zwischen weiblichen Polizisten, also Polizistinnen oder PolizistInnen of Color. Also da stand ja nichts von gewissen Demografien in der Polizei. Warum ich denke, dass es eben so dieser Identitätspolitik-Film bei mir teilweise auch eine Projektion ist, ist, dass ich ja schon in Texten, die 2,5 Jahre alt sind oder auch älter, zum Beispiel der Text, den ich über die Bildung des Heimatministeriums geschrieben habe, eigentlich so diese neoliberale Identitätspolitik, dass marginalisierte Leute automatisch die bessere Politik machen, schon entlarvt habe, als ich so meinte, mir ist es egal, ob im Heimatministerium Leute of Color sind oder Frauen oder halt nur weiße Typen, weil die Institution an sich ist recht. Also ich denke ja zum Beispiel nicht, dass Angela Merkel automatisch eine bessere Politikerin ist, weil sie eine Frau ist. Oder dass Alice Weidel die AfD cooler macht, weil sie lesbisch ist und tatsächlich mit einer nicht weißen Frau verheiratet ist und so, ne? Weil das sind immer so diese oft gehörten Argumente in so Anti-Identitätspolitik-Texten, wo ich so denke, okay, aber wie viele Leute, also klar gibt es Leute, die sagen Frauenpower Merkel, aber das sind meistens nicht Linke, sondern das sind dann eher so neoliberale Leute, die dann so Merkel zu so Frauenpower hochstilisieren.
Na, bei dieser, also bei der Debatte um die Kolumne ging's irgendwann ja schon auch um die Frage, was macht man, also du hast ja die Frage aufgemacht, was macht man mit der Polizei, wenn sie aufgelöst werden würde. Und genau, und die Frage oder die Haltung, die verschiedenen Haltungen, die sich dann auch in den Reaktionen geäußert haben, ist es schon auch innerhalb der Linken, es eben eine Fraktion gibt, die sagt, das gehört abgeschafft, die Institution ist kaputt. Und andere, die sagen, nee, das muss gerettet werden, das muss sozusagen verbessert werden. Also da müssen Linke, es braucht mehr linke PolizistInnen, damit die Polizei als Ganzes besser wird. Und ich glaube, das oder sind so die unterschiedlichen Positionen und da würde ich dich jetzt, oder nee, weiß ich nicht, wo würdest du dich da einordnen?
Also ich denke, dass es schon ahistorisch ist, zu erwarten, dass eine reine Reform am Status quo so viel ändern kann, weil man muss sich ja auch anschauen, was ist die Funktion der Polizei wen schützt sie und wen schützt sie nicht. Ich bekomme immer mehr mit zum Beispiel, dass auf so linken Demos, die auch Rassismus-Themen behandeln, überproportional viele schwarze PolizistInnen und PolizistInnen of Color im Einsatz sind, um so ein, ja, wie kann man es nennen, POC-Washing sozusagen der Polizei irgendwie zu machen und deren Image zu retten. Und kann sein, dass da ein paar Leute drauf reinfallen, aber ich habe dann irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich denke, okay, die machen das, damit wir uns safer fühlen und nicht so Angst vor der Polizei haben während der Demo, weil das sind Leute von uns. Und ich meine, man darf ja auch utopisch sein und man darf auch große Wünsche haben. Und wenn ich die aussprechen darf, dann muss ich ganz klar sagen, dass die Gesellschaft, die ich mir wünsche, nicht, da kommen PolizistInnen nicht drin vor, da kommen auch Knäste nicht drin vor, weil das auch was mit so zwischenmenschlichen Beziehungen macht, was man so internalisiert von Umgang mit Konflikt, mit Ausschlüssen, Sanktionierungen und ich finde es dann so ein bisschen strange, dass die gleichen Leute, die sich dafür einsetzen, dass es eine Polizei braucht, dann Cancel Culture kritisieren, weil das Knastsystem ist Cancel Culture.
Schwenken wir jetzt mal von der einen Kolumne rüber zur Debattenplattform Twitter. Oder ich meine, es wird ja nicht nur auf Twitter diskutiert, sondern auch in den Feuilletons das Wort Cancel Culture. Was fällt dir ein, wenn das Wort fällt?
Na, es ist so. Es war ja ursprünglich eine Debatte, die innerhalb linker vor allem so linksradikaler, queer-feministischer Kontexte geführt wurde, dieses Leute zu canceln. Und da ging es ja schon immer darum, Leute, die Schaden anrichten, nicht umzubringen oder so, sondern dass man sie von ihrer Machtposition wegholt, bis sie sich ändern. Und das, finde ich, ist ein vernünftiger Ansatz. Es gab aber auch linke Kritik an dem Thema, wo es irgendwie so um so die darum ging, inwiefern Menschen irgendwie, also die Verwertbarkeit von Menschen auf eine Art. Also sobald sie nicht woke genug performen, werden sie aus der Community ausgeschlossen oder wie sieht es aus? Da hatte die US-amerikanische linksradikale feministische Transaktivistin Kai Cheng Tom in ihrem Essayband I Hope We Choose Love eigentlich eine extrem gute Debatte so aufgeschrieben und eine coole Position so gehabt, die halt eigentlich so voll das, also ich würde sagen, es ist das bessere Beißreflexe, weil so Dogmatismus kritisiert wird und sozusagen so dieses diese ganzen Komplexe wie Callouts, Canceln, Celebrity Culture und all das aus einer Position aber trotzdem diskutiert wird, die keinen Raum dafür gibt, dass Rechte sich den Diskurs aneignen können. Was zum Beispiel der so eingangs genannte Band meiner Meinung nach nicht schafft. Aber das fand ich halt sehr cool und das habe ich im Januar gelesen. Und ich war dann eigentlich schon abgefrühstückt mit dem Thema Cancel Culture. Ich war so, okay, 2020 ist es kein Thema mehr. Und dann kam es irgendwann auch beim deutschen Feuilleton an, dass es irgendwie so ein Thing ist. Und dann wurde das so diskutiert. Und es ging dann aber irgendwie um Leute, die viel mehr Macht haben als eine linke Aktivistin oder so, die in einer kleinen Community gecancelt wird, wo dann sozusagen die Zugänge auch nochmal andere sind. Also jemand, der irgendwie wenig Geld hat und nur in dieser kleinen Community Anschluss findet, wird sozusagen ausgeschlossen, ist eine Sache. Und wenn man dann aber das irgendwie versucht zu übertragen auf so einen Dieter Nuhr oder so, finde ich das einfach absurd. Der Mann hat ein Vermögen von 5 Millionen, habe ich gestern Abend im Internet gelesen. Und selbst wenn er in Deutschland boykottiert wird, hat er das Geld, in ein anderes Land zu gehen und einfach zu chillen. Er kann einfach Vermieter werden oder so, Eigentumswohnung besitzen und davon leben. Also der wird dann, seine Existenz ist nicht so krass gefährdet. Das Ding ist ja auch, von all den Leuten, deren Canceling diskutiert wurde, wurde ja niemand gecancelt. Leute, sei es jetzt Lisa Eckhart oder Joanne K. Rowling, die bringen Bücher raus, die werden gebucht, die kriegen mehrstündige Interviews oder Texte in Fernsehen und Zeitungen und dürfen sich als Opfer einer Zensur, die so nicht stattfindet, so profilieren.
Ich glaube, in Deutschland wird das Wort oder die beiden Wörter viel benutzt, um so eigentlich um so einen versauten Ton auf Twitter zu beschreiben. Also ne, gar nicht im Sinne von, da fehlt es jetzt Leuten an Geld oder Aufmerksamkeit, sondern eher, es gibt eine Debattenkultur, die viel auf Twitter stattfindet, wo Leute so einen Stempel haben und dann ne, in 280 Zeichen irgendwie da so mal eben irgendwie so drüber gewischt wird. Also ich hatte das gesehen, oder es fällt mir gerade ein, da gab es einen Tweet, als jetzt Wolfgang Clement gestorben ist, wo gerade erst der Tod bekannt wurde und dann gleich eine Userin auf Twitter so geschrieben hat, so ja, das ist übrigens der Hartz IV groß gemacht hat. Also ne, so ein Tweet, der jetzt nicht ehrend war und auch nicht abwartend war, sondern der eben so Bäm, Stempel drauf,
obwohl der Typ gerade erst gestorben ist. Und ich da gab es dann, glaube ich, auch so eine Reaktion, so, ja, Cancel Culture bis ins Grab. Also ich finde sozusagen an der Stelle, finde ich es Quatsch, das jetzt mit Cancel Culture zu beschreiben. Ich finde aber auch den Tweet schon so ein bisschen unnötig. Also so, weiß, so manchmal ist, finde ich, auf Twitter der Ton eben, also ich würde sagen, so ein bisschen versaut, dass sozusagen Informationen, nach denen gerade niemand gefragt hat, aber eine Person das Bedürfnis hat, das jetzt irgendwie klarzustellen und ja, irgendwie so ein bisschen zu zeigen, so ich bin sehr woke, dass das manchmal so ein bisschen nach hinten losgeht.
Twitter ist ja eigentlich wie so ein Wohnzimmer, in das man die ganze Zeit so reinruft. Aber es ist halt aufgeschrieben und voll viele Leute kriegen es mit. Und wenn man sozusagen, so angenommen, du sitzt dann irgendwie zu Hause im Wohnzimmer und jemand sagt, XY ist gestorben und dann sagt dein Gegenüber, ja, das war doch der und der, würdest du die Person dann auch so kritisieren dafür, dass sie sozusagen erst, die erste Assoziation mit der Person was Negatives ist? Also das ist total so ein bisschen so, ja, das ist halt so die Frage dessen, als was nimmt man Twitter wahr?
Mhm. Aber es ist ja eben dann wiederum nicht das Wohnzimmer, weil das Wohnzimmer hat ja sozusagen eine physische Grenze zur Nachbarwohnung. Also bei Twitter ist ja so eigentlich, wie als würdest du dich mit Megafon in den Hausflur stellen und dann unterhalten. Weißt du?
Ja. Das stimmt. Aber es hat trotzdem so diesen Charakter von, man spricht ungefiltert über Sachen. Und naja, je mehr Follower du hast und je mehr Leute das mitkriegen, desto stärker werden dann oft die Filter. Aber so dieses, ja, also ich fand es nicht problematisch, weil es jetzt auch nicht respektlos war, fand ich. Also weißt du, es war halt so eine Einordnung von, das war der, der das und das gemacht hat. Und nicht so, es war ja weder sich ein drüber lustig machen, noch was Beleidigendes.
Vielleicht schon die Abschlussfrage. Hast du nie Angst, etwas Bestimmtes zu twittern?
Doch, klar. Ich habe als noch die Frage von so strafrechtlich relevanten Inhalten bezüglich einer bestimmten Berufsgruppe All Eyes on Me waren, habe ich sehr vieles nicht getwittert. Aber also die Sache ist die, als ich 300 Follower hatte, habe ich anders getwittert als jetzt mit 27.000 oder so, also weil es mehr Leute mitbekommen und auch mehr Leute mitlesen, die dir nicht unbedingt wohlwollend gegenüberstehen und in deren Interesse ist, vor allem ist irgendwie die Worte dir zu verdrehen oder etwas irgendwie dir maximal missgünstig auszulegen sozusagen und nicht so wohlwollend. Wenn wir darüber sprechen wollen, wer sind die Leute, die mir sozusagen die Angst machen oder so die Bedenken geben, zu twittern, was ich will, dann sind es nicht Linksradikale, die mich vielleicht kritisieren würden, sondern es sind Rechte und so neoliberale Leute, also sozusagen alle, die vor denen ich auch irgendwie die realere Bedrohung erfahre. Weil wenn jetzt Leute Memes über mich machen, das ist nervig, aber das wird mich nicht umbringen so. Und das sind die Leute, die die Meinungsfreiheit gefährden, die Leute, die canceln, die Leute, die irgendwie, wenn man davon reden will, so eine Zensur vorantreiben. Es war ja kurz davor, dass wirklich meine Kolumne als illegal bewertet wird und das ist ja dann Zensur so. Und das kam nicht von linken Meinungsdiktatoren oder wie sie genannt werden.
Aber sie ist legal.
Aber sie ist legal. Ja.
Das war die erste Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der Taz über Identität und Linke. Euer Feedback, eure Trinkvorschläge und Lob und Kritik könnt ihr uns gerne senden an podcast@taz.de.
In der nächsten Woche besuchen wir den Tatort Politisch korrekte Sprache und gehen mit der Sprachpolizei ein wenig spazieren. Gendersternchen heißt die Folge dann. Und unsere Gäste werden sein der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic und die Autorin Annette Gröschner.
Bis dahin, es verabschieden sich als schnüffelnde PodcasterInnen
Katrin Gottschalk
und Ebru Taşdemir.
Bis zur nächsten Woche.
Bleibt Vogue.